Du kannst dir eine junge Helen vorstellen, die nicht in der Lage war, ohne eine absolute Panikattacke zu kriegen, in ein Geschäft zu gehen und jemanden, weiß ich nicht, nach dem Pullover in Größe 27 zu fragen. Natürlich, ich sehe Kommunikation um mich herum jeden Tag. Das hat nur für mich nicht funktioniert. Und ich habe dann ganz bewusst angefangen, auf dem Weg in die Uni, in der Straßenbahn. 20 Minuten lang habe ich mir vorgenommen, heute lächle ich die Person an, die links neben mir sitzt. Egal, wer das ist in dieser Vorlesung, ich lächle diese Person an.
Warum können manche Menschen direkter und wirkungsvoller kommunizieren als andere? Warum klickt es mit diesen Menschen sofort und mit anderen versandet die gemeinsame Ebene noch bevor etwas entstehen kann? Make It Click, der Podcast, lässt Menschen aus unterschiedlichen Berufen mit ihren individuellen Geschichten zu Wort kommen, um von ihrer ganz persönlichen Make It Click Strategie zu erzählen. Mein Name ist Jenny Joy Kreindl und ich freue mich auf meine Gäste.
Ich freue mich sehr auf meinen heutigen Gast, Helen Auerswald. Sie ist Besitzerin von Palm Beach Catering, dem ältesten und exklusivsten Catering-Unternehmen aus Palm Beach, Florida. Und ich bin gespannt, von ihrer ganz persönlichen Make-It-Click-Strategie zu erfahren. Hallo, meine liebe Helen.
Hi, Jenny.
Liebe Grüße nach Florida.
Und ein Grüezi zurück nach Zürich.
Ich freue mich, dass du heute mein Gast bist im Make-It-Click-Podcast. Du bist Besitzerin des exklusivsten und ältesten Catering-Unternehmens in Palm Beach, Florida. Zu euren Kunden zählen Ex-Präsidenten, Menschen, die auf der Forbes 400-Liste stehen. Hollywood kommt zu euch. Und mich interessiert vor allen Dingen, wie du es schaffst, mit diesen Persönlichkeiten tagtäglich zu kommunizieren, zu klicken, die Beziehung so aufzubauen, dass ihr die letzten 8 Jahre, und die Firma gibt es seit über 60 Jahren, so erfolgreich unterwegs seid, wie ihr unterwegs seid.
Vielen Dank, liebe Jenny. Danke für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich heute hier sein darf und freue mich sehr auf unser Gespräch. Ja, Kommunikation ist definitiv ein großer Teil dessen, was meinen Job ausmacht. Kommunikation mit Kunden, Kommunikation mit Mitarbeitern, mit Vendors, sagen wir. Mir fehlt das deutsche Wort schon wieder.
Externen Partnern.
Externe Partner, danke schön.
Und Partnerinnen.
Definitiv. Viele Partnerinnen. mehr Partnerinnen als Partner, wenn ich ehrlich sein soll. Ja, definitiv sehr wesentlich bei uns.
Wie hast du deine Entwicklung wahrgenommen?
Zu meinen persönlichen kommunikativen Herausforderungen muss ich dazu sagen, dass ich vor nicht allzu langer Zeit als auf dem Autismus-Spektrum seiend diagnostiziert worden bin, was rückblickend sehr viel Sinn macht, weil Kommunikation und Menschen immer sehr schwierig war für mich. Und für viele Menschen auf dem Autismus-Spektrum gilt, was auch für mich gilt, dass Kommunikation nicht einfach oder natürlich stattfindet. Wir verstehen, was die anderen Leute sagen, wir können uns ausdrücken, aber die Feinheiten, die Micro-Expressions, Body Language, das sind viele Sachen, die an uns durchaus vorbeigehen und das macht Kommunikation insgesamt schwieriger. Eine der vielen Strategien, die Menschen haben, um damit umzugehen, ist sogenannte Scripts und das ist etwas, mit dem ich ganz stark arbeite. Ich habe für jede Situation, die ich kenne, die bekannt ist, die ich schon hatte, habe ich kommunikative Scripts in meinem Kopf, die ich angepasst an die Situation raushole und an die ich mich halte. Wenn die Kommunikation von diesen Scripts abweicht, dann wird die Situation schwierig.
Du hast mir mal erzählt, dass du, als du dann von Österreich in die USA gegangen bist, dann zum ersten Mal wieder dieses: Wie ist das mit Leuten in einer Gesellschaft, bei einem Event, Party, Empfang etc. zu kommunizieren, das wieder neu lernen musstest, weil du es dir mühsam quasi angeeignet hast du mir erzählt, auf Deutsch, in deiner Muttersprache und dann es nochmal lernen musstest auf Englisch. Aber es geht da nicht um die Sprache, oder? Also es geht nicht um die, die Wörter.
Nein, es geht darum, die richtigen, also Kommunikation, wenn es darum geht, direkt zu kommunizieren, ich muss Inhalte vermitteln, kein Problem. Ich kann dir super klar und super genau sagen, was geht, was ich brauche, was ich will. In meiner Kommunikation mit meinen Angestellten ist das wahnsinnig hilfreich, weil ich sehr klar, sehr direkt bin in dem, was ich von ihnen möchte und sie das gut verstehen können. Wo es schwierig wird, ist pointless communications. Smalltalk. Ganz, ganz schrecklich.
Also pointless ohne Sinn. Also vermeintlich ohne Sinn.
Vermeintlich ohne Sinn. Für jemanden wie mich ohne Sinn. Weil da ist kein... Da geht es nicht von Punkt A nach Punkt B zu kommen. Da geht es nicht darum, dass ich dir sage, hey, hol bitte 3 Flaschen Wein aus dem Keller. Das ist Kommunikation, die macht Sinn, die hat einen Grund.
Die macht total Sinn.
Auf einer Party zu jemandem, in eine Party reinzugehen und zu sagen, hey, how are you? Nice to see you. Isn't the weather lovely? Oh, isn't that a great event? Das ist für jemanden wie mich pointless conversation.
Okay.
Wahnsinnig hart, wahnsinnig schwierig, weil da gibt's kein Ziel, da ist kein Ende, da ist kein klarer Grund, kein klarer Weg.
Mhm.
Und das musste ich mir sowohl auf Deutsch aneignen, wie rede ich mit jemandem, den ich nicht kenne? Da habe ich kein Skript dafür, weil mit dem habe ich noch nie geredet. Und das Ganze musste ich mir auf Englisch neu aneignen, weil es natürlich Kommunikation auf Englisch anders funktioniert als auf Deutsch. Smalltalk funktioniert auf Englisch anders als auf Deutsch.
Das würde mich interessieren gleich, wie das anders funktioniert, aber vor allen Dingen auch, wie hast du es dir angeeignet auf Deutsch? Also wie hast du auf Deutsch dann angefangen, wie muss ich mir das konkret vorstellen?
Du kannst dir eine junge Helen vorstellen, die aus der Schule kam und nicht in der Lage war, ohne eine absolute Panikattacke zu kriegen, mit schwitzenden Händen und Bauchschmerzen in ein Geschäft zu gehen und jemanden, weiß ich nicht, nach dem Pullover in Größe 27 zu fragen. So ging nicht. Und ich habe dann, weil ich natürlich, ich sehe Kommunikation um mich herum jeden Tag. Ich lese viel, ich habe Fernsehen geschaut, ich sehe Leute kommunizieren. Das hat nur für mich nicht funktioniert. Und ich habe dann ganz bewusst angefangen, weiß ich nicht, auf dem Weg in die Uni, in der Straßenbahn. 20 Minuten lang habe ich mir vorgenommen, heute lächle ich die Person an, die links neben mir sitzt. Egal, wer das ist in dieser Vorlesung, ich lächle diese Person an. Das habe ich dann gemacht, eine Person angelächelt. Hat mich wahnsinnig fertig gemacht. Musste ich eine Woche machen, bis ich dann geschafft habe zu sagen, okay, heute rede ich mit jemandem. Heute sage ich zu irgendjemandem Hallo. Bin ich in die Uni gegangen. Jemand, den ich vielleicht schon mal gesehen habe, den ich vielleicht mal angelächelt habe, habe ich Hallo gesagt. Aber damit, das war's dann auch. Also mehr ging nicht. Das war mit wahnsinnig viel Anstrengung. Und so habe ich mich hochgearbeitet und habe mir langsam angeeignet, wie trete ich in Kontakt mit jemandem? Wie rede ich mit jemandem?
Und dann auf Englisch ist es anders, weil es eben eine andere Sprache ist, aber weil die Leute, wie du sagst, auch anders Smalltalk leben. Oder die Kultur des Smalltalks anders ist.
Generell Kommunikation läuft auf Englisch oder läuft in den USA sehr viel anders als zum Beispiel in Österreich. Wenn du in Wien in ein Geschäft gehst, wirst du ignoriert. Was für jemanden wie mich wunderbar ist, ich möchte nicht angesprochen werden. Wenn du in den USA in ein Geschäft gehst, ist es egal, welches es ist, ist das Erste, was du hörst, Hi, how are you doing? How is your day? Und ich am Anfang natürlich, weil wahnsinnig literal, ich so, oh, hi, my day is doing great. What about you?
Ah, okay, das heißt, du hast erzählt, mein Tag ist okay, aber ist gut und dann was mit deinem Tag? Also, die fragen nicht zurück.
Nein, die Leute waren völlig perplex, was die Frau will, weil hi, how are you ist nur ein Hallo. Das ist nicht wirklich ein in Kommunikation treten, das ist eine Begrüßungsfloskel.
Mhm.
Und diese Dinge musste ich erst lernen.
Und wenn du noch an deine Zeit zurückdenkst in Österreich, als du angefangen hast, dich zu überwinden, nimmt man dann Erfolge? Ich frage jetzt und verzeihe meine sehr naive oder nicht sehr komplexe Frage, aber wie muss ich mir das dann vorstellen im Sinne von, ich nehme mir vor, ich lächle jetzt in der Trambahn die Person links von mir an und dann lächelt die zurück. Und dann ist das für mich so wie ein Tick the Box. Okay, ich habe das heute gemacht. Ich habe gewonnen heute sozusagen, mich selber überwunden. Oder also feiert man das dann innerlich? Oder sagt man, Gott sei Dank jetzt...
Naja, die andere Person ist völlig irrelevant in dem Kontext. Weil
okay,
was die andere Person tut, kriege ich gar nicht mit. In dem Moment, wo ich mich selber überwinde. Da geht es mehr darum, dass ich das für mich schaffe. Und ist es ein Erfolgserlebnis? Ich weiß es nicht. Es gibt ja immer noch mehr, weißt du? jemand, also ich lerne nicht aus im Kommunikativen. Ich arbeite immer noch an mir, besser zu werden und so zu kommunizieren in einer Welt von Leuten, die anders kommunizieren als ich, dass ich in dieser Welt mithalten kann. Und das ist was, an dem ich, glaube ich, bis an mein Lebensende werde arbeiten müssen, weil es Dinge, die für andere Leute grundlegend normal sind, angeboren, einfach, das sind Dinge, die, an denen ich ganz bewusst arbeiten muss und die ich ganz bewusst tun muss. Da ist ein viel größerer Gedankenprozess involviert bei mir, als bei jemandem, der nicht auf dem Spektrum ist und natürlich kommunizieren kann.
Wenn du jetzt über deine Arbeit in Amerika nachdenkst, dann ist es ja wirklich die Welt, die eigentlich am krassesten dem widerspricht, was du quasi in Wien erlebst. Wie gesagt, ich entschuldige mich hierbei nochmal bei österreichischen Hörerinnen und Hörern, nicht jeder im Laden ignoriert einen, aber
hast du in Österreich vielleicht... Ich finde das wunderbar, ich möchte in Ruhe gelassen werden.
Genau, aber in Amerika jetzt und besonders in deinem Job auch mit dem Klientel, was du betreust, ist es ja wahrscheinlich das krasse Gegenteil. Und das steht im krassen Widerspruch zu dem, was dir eigentlich am nächsten wäre von deiner Persönlichkeit her, von deinem Charakteraufbau, von deinen neurologischen Verdrahtungen etc. Wie gehst du damit um?
Ich mag Herausforderungen. Mir wird schnell langweilig. Deswegen, insofern liegt mir das Ganze. Und ich habe Skripts, natürlich. Also im Umgang mit meinen Klienten, da spiele ich ganz klar eine Rolle, für die ich meine Texte habe, die ich abarbeite quasi. Im Kundenkontakt geht es bei uns, wie ich denke, in den meisten Berufen im Kundenkontakt um, wie sage ich das jetzt auf Deutsch, Expectation Management. Also das
Erwartungsmanagement.
Erwartungsmanagement. Die Erwartungen. Mhm. Was wollen die Kunden, was ist möglich, was kann ich ihnen bieten und wie kann ich sicherstellen, dass sie im Rahmen dessen, was möglich ist, das bekommen, was sie wollen, aber dass ihnen auch bewusst ist, was ist möglich. Und das fordert auch sehr klare Kommunikation. Und klare Kommunikation, faktenbasierende Kommunikation ist definitiv etwas, was mir liegt. Fakten, Klarheit macht Sinn. Und das kann ich gut kommunizieren. Und die Art, wie ich sehr direkt, sehr manchmal fast unhöflich direkt bin, gibt meinen Kunden ein Gefühl der Sicherheit.
Ja, ist ja lustig. Das heißt, okay, unhöflich direkt.
Weil sie das Gefühl haben, weil jemand, der kommuniziert wie ich und der sehr klar ist, sehr straight, ohne Schnörkel, das gibt meinen Kunden das Gefühl, dass ich genau weiß, was ich tue.
Okay, dann ist fast ein Vorteil.
Ist in gewisser Hinsicht ein Vorteil. Bin ich am Ende des Tages mit denen befreundet und gehe auf ein Bier? Wahrscheinlich nicht. Aber haben sie das Gefühl, dass ich dieses Event im Griff habe und ihre 200 Gäste ihr Essen zur richtigen Zeit bekommen werden? Absolut.
Ich habe eine Szene in Erinnerung, die du mir erzählt hast, dass ein Ex-Präsident, den ihr betreuen durftet, eine Vorspeise irgendwie nicht essen wollte oder konnte aus irgendeinem Grund und dann gesagt hat, die anderen quasi können seine Kartoffel haben, weil die Kartoffeln von den Ex-Präsidenten will sowieso jeder haben.
Ja?
Also jeder der Zuhörer kann sich denken, welcher Präsident das ist, aber wie geht man damit um? Man darf ja dann nicht lachen oder man darf nicht, wenn man vor dem steht und der sich quasi... der die Geschäftsführerin des Unternehmens ruft.
Kunden auslachen ist generell...
Ja, ich denke, genau. Also außer, aber ich meine, wie geht man da, ja, wie geht man mit solchen, also man ignoriert die dann, die Kommentare. Das ist vielleicht auch was, was du gut dann kannst.
Ja, naja, also mein Business ist unglaublich serviceorientiert, natürlich. Ich meine, ihr in der Schweiz seid eine Ausnahme in Europa. Ansonsten, also der Rest Europa kann sehr viel von der amerikanischen Serviceindustrie lernen. Und wir sind ein Luxusunternehmen, wir sind ein Luxus-Event- und Catering-Unternehmen. Das heißt, eines der ersten Dinge, was ich all meinen Mitarbeitern immer sage, ist, der Kunde hat recht. Und es gibt kein Nein.
Okay.
Egal, was gefragt wird. Wir sagen nie Nein. Wir sagen, lassen Sie mich sehen, was ich tun kann. Geben Sie mir eine Minute Zeit, ich komme zurück zu Ihnen. Wir werden eine Lösung finden. Lassen Sie mich meine Chefin holen. Aber wir sagen nicht nein zu nichts. egal wie absurd es ist, egal wie weit hergeholt es ist. Nein, gibt's nicht. Das heißt, in so einer Situation habe ich freundlich gelächelt, habe gesagt, absolutely, habe den Teller weggenommen und ihn in die Küche gebracht.
Und nicht den anderen gegeben.
Und nein, niemand
den Vorschlag beflissentlich ignoriert. Und niemand anders die Kartoffel des Ex-Präsidenten gegeben.
Hat auch dann weiterhin, es ist ja nicht so, als würde dann die Person hinterher zu mir kommen und fragen, und wem haben Sie die Kartoffel gegeben?
Wie gehst du um mit, jetzt bist du als Frau da ein Sonderfall in diesem Business, oder? Die meisten Geschäftsführer von diesen wirklich Luxus-Catering-Unternehmen sind Männer?
Naja, also im Eventbereich gibt es sowohl Frauen als auch Männer. In der Küche sind es wesentlich mehr Männer als Frauen. Küchen und besonders gute Küchen sind definitiv Männerdomäne.
Das heißt, die Gäste sind dann gewohnt, mit Männern zu reden. Ich kann mich eben auch an dein Beispiel aber erinnern, was du mir vorab mal erzählt hast.
Habe ich mit absoluter Frauenfeindlichkeit zu tun? Hier und da natürlich. Wie in wahrscheinlich jedem anderen Betrieb auch, wenn man derjenige, beziehungsweise in diesem Fall diejenige ist, die Anweisungen gibt, ist man immer wieder mit Leuten konfrontiert, die sich nicht gerne von Frauen sagen lassen, was sie zu tun oder lassen haben.
Wie gehst du damit um?
Nicht sehr gut.
Da hilft es Ignorieren im Autismus-Spektrum dann nicht?
Nein, also es ist eine Herausforderung für mich mit, und es sind ja nicht nur Männer, es gibt genauso auch Frauen, die es schwierig finden, wenn andere Frauen in Führungspositionen sind. Eine gute Strategie, damit umzugehen, habe ich nicht, ganz ehrlich. Ich bin wahnsinnig stur und ich bin in den meisten Fällen sehr selbstsicher.
Und dann gibst du trotzdem klein bei?
Ich gebe nicht klein bei. Also ich gebe nicht klein bei in den meisten Situationen, außer es lohnt sich nicht, außer der Kampf lohnt sich nicht. Also wenn jemand am Telefon sich weigert, mit mir zu sprechen und
kommt das vor?
Kommt vor, ja. Also wenn ich das Telefon im Büro annehme, dann ist die erste, also von Leuten, die uns nicht kennen, ist die erste Frage oft, ja, ich würde gerne mit ihrem Vorgesetzten sprechen, weil wenn eine Frau das Telefon annimmt, ist sie offensichtlich die Sekretärin. Und wenn ich sage, ich bin Besitzerin, Geschäftsführerin der Firma, dann kommt dann doch die Frage, ja, kann ich mit ihrem Ehemann sprechen? Kann ich mit ihrem Partner sprechen? Je nachdem, wie das Gespräch läuft, wenn es jemand ist, wo ich sowieso schon das Gefühl habe, dann hole ich meinen Mann, dann gebe ich das Telefon weiter, weil ich muss den Kampf nicht führen. Nicht in jedem Fall. Es ist ein Kampf, der nicht immer gewinnbar ist oder eigentlich wenig gewinnbar ist, weil ich werde die Meinung einer Person am Telefon nicht ändern. Ich finde auch nicht, dass es mein Job ist, diese Meinung zu ändern. Mein Job ist es, meinen Job zu machen. Wenn jemand anderes ein Problem damit hat, dann ist es deren Problem.
Ja, das sehe ich auch so. Ich glaube, dieses Erziehen von Kunden oder von Geschäftspartnern, Partnerinnen, es gibt ja, wie du richtig sagst, auch Frauen, die mit anderen Frauen da Schwierigkeiten haben. Ich glaube, das ist nicht die Aufgabe in dem Fall dann und macht unser Leben dann sonst nur unnötig schwer. Wenn du zurückgehst auf das, was du vorhin gesagt hast mit dem Autismus, den du später erst erfahren hast. Das heißt, du hast später erst dich damit eingehend beschäftigt, warum du so kommunizierst oder solche Schwierigkeiten hattest als Jugendliche, als Teenager, als junge Frau und nicht schon damals irgendwie gesagt, hey, irgendwas stimmt nicht mit mir, Abklärung, wir müssen irgendwie gucken. Oder war es auch die Zeit hat sich verändert, wir sind sehr viel sensibler geworden auf diese Themen, wir wissen mehr davon.
Also ich habe immer gewusst, dass ich grundlegend anders bin als die Menschen rund um mich rum. Das ist was, das habe ich im Kindergarten gewusst. Also da habe ich habe ganz prägende Erinnerungen, wo ganz klar für mich war, die anderen Kinder sind alle anders und ich verstehe nicht, warum die so sind, wie sie sind und ich so bin, wie ich bin. Also das war immer klar. Autismus ist etwas, das speziell bei Frauen und Mädchen in den 90er Jahren in Europa nicht diagnostiziert worden ist. Definitiv nicht bei jemandem, der relativ normal erscheinen kann. Bei mir wurde immer gesagt, oh, sie ist schüchtern, oh, naja, alte Seele, ganz oft, oh, alte Seele, deswegen kann sie mit den anderen Kindern nicht, deswegen so. Aber im Grunde wurde es auf ja Schüchternheit, Introvertiertheit zurückgeführt. Hat nichts daran geändert, dass es Kommunikation für mich schwierig war. Und jetzt, 30 Jahre später, hat sich die Diskussion zum Autismus, zur Neurodivergence, hat sich sehr verändert. In den letzten 20 Jahren, besonders in den letzten 10 Jahren. Und ja, jetzt werden auch Frauen, deren Autismus, ADHD, all diese Dinge scheinen bei Frauen anders auf als bei Männern. Generell.
Ja, wie auch in der Medizin, wie man in der Forschung weiß. Ja.
Wie mein Therapeut sagt, if you met one person with autism, you've met one person with autism. Es ist einer der Gründe, warum es so schwierig zu diagnostizieren ist, dass es in unglaublich unterschiedlichen Arten aufscheint bei unterschiedlichen Leuten. Die unterliegenden Problematiken sind sehr ähnlich. Aber wie sich's manifestiert, kann sehr, sehr unterschiedlich sein. Und generell manifestiert es sich in Frauen anders als in Männern. Und das ist etwas, das erst in vergangenen Jahren so auch offiziell wahrgenommen wird. Ich kann dir sagen, das ist trotzdem, also ich musste suchen, bevor ich jemanden gefunden habe, der darauf spezialisiert ist, Autismus auch bei Frauen zu testen und zu diagnostizieren. Weil es in der generellen Schule Psychologen und Psychiater gibt es viele, die Mehrheit, die immer noch nur auf Männer spezifiziert diagnostizieren und du als Frau damit aus dem Raster fällst.
Hat sich seit deiner Diagnosestellung was verändert in der Art und Weise, wie du kommunizierst oder wie du deine Hürden wahrnimmst oder den Umgang mit deinen, ich würde jetzt sagen, Eigenheiten oder mit deiner speziellen Art vielleicht mit gewissen kommunikativen Situationen umzugehen?
Es ist natürlich wesentlich mehr Bewusstsein da. Für die längste Zeit war es ein, okay, I have to do this. Ich muss das machen, ich muss daran arbeiten, ich muss das machen, ich muss mich anpassen, ich muss so sein wie die anderen, ich darf nicht auffallen. Es war ein Run, 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 Run. Und mit der Diagnose habe ich natürlich für mich selbst so ein bisschen die Möglichkeit, einen Schritt zurückzunehmen und zu sagen, hey, okay, das, so ist die Welt rund um mich herum, so bin ich. Wo sind meine Schwierigkeiten? Woher kommen diese Schwierigkeiten? Jetzt habe ich einen Namen dafür. Und ich kann ein bisschen detaillierter hingucken und sagen, hey, okay, das funktioniert für mich, das funktioniert für mich nicht. Wie kann ich mein Leben mit dem, was ich jetzt weiß, wie kann ich meine Kommunikation einfacher machen? Wie kann ich es für mich angenehmer gestalten? Und kann mich das dazu bringen, dass meine Kommunikation effektiver wird?
Okay. Effektiver für dich oder für den anderen oder für wen wirkungsvoller?
Effektiver für mich.
Okay. Weniger Energieaufwand.
Weniger Energieaufwand und authentischer. Weil du dir natürlich vorstellen musst, dass wenn jemand eine Rolle spielt und ein Skript nach einem Skript kommuniziert, das ist nicht authentische Kommunikation, weil das Skript ist erstellt seit Jahren, seit Jahrzehnten und es wird dann angepasst auf eine Situation. Aber es ist trotzdem das Skript. Es ist nicht spontan, authentisch in der Kommunikation.
Was ich spannend finde, weil wir immer in vielen dieser Podcasts über Make it Click oder wie man den Klickfaktor in die Kommunikation reinbringt oder es schafft, mit unterschiedlichen Menschen in verschiedenen Situationen zu kommunizieren, reden wir ganz oft über Authentizität. Und oftmals ist es ja auch vorgeschoben, dass Leute sagen, ich will nichts mehr dazulernen und nichts mehr Neues lernen, weil dann bin ich nicht authentisch. Also gerade wenn man in meinem Beruf, wenn ich mit, sei es in Coachings, wo es um Kommunikation geht, aber auch in großen Seminaren, wenn die Leute dann eine andere Art der Kommunikation mal für sich entdecken sollen, sagen sie oft, ach, das ist aber nicht authentisch, so kann ich nicht kommunizieren. Und auf der anderen Seite denke ich immer, der Ursprung von Authentizität ist ja auch in meiner Autorität liegend. Also ich kann mir selber sagen, was authentisch für mich ist heute. Und ich kann heute so kommunizieren und morgen so. Und beides mag authentisch sein, solange es für mich stimmt. Würdest du das unterschreiben oder würdest du sagen, auch es gibt so eine Grundauthentizität und danach alles, was du dir angeeignet hast, war dann nicht authentisch? Also, weißt du, was ich meine? Da ist ein Unterschied für mich.
Ja, ich verstehe, was du meinst. In meinem Fall, du kannst dir das vorstellen, als hätte ich einen begehbaren Kleiderschrank, in dem ich meine verschiedenen Personas hängen habe, die ich mir dann situationsbedingt aus dem Kleiderschrank hole und überziehe. Und die ziehe ich über mich drüber. Und situationsbedingt und kommunikationspartnerbedingt ist es eine unterschiedliche Person. Natürlich haben all diese Personen, die kommen alle von mir. Das sind alles Personen, die ich kreiert habe. Aber die habe ich nicht kreiert, um einen Teil von mir auszudrücken. Die sind kreiert worden, um kommunizieren zu können oder um in einer Weise zu kommunizieren, die gesellschaftlich akzeptabel ist, wo ich nicht auffalle.
Ah, spannend. Finde ich sehr spannend.
Ich bin eine sehr große Frau. Ich bin sicherlich vielleicht dadurch, dass ich Deutsche bin, zum Teil vielleicht durch ein Teil dessen ist sicherlich auch mein Autismus. Aber ich kriege immer wieder gesagt, dass ich einschüchternd bin, dass ich arrogant wirke, dass ich kalt wirke und dass Leute von mir Angst haben. Wenn ich so kommunizieren würde, ohne eine Persona, ohne ein Skript.
Ohne so ein Kleid aus dem Kleiderschrank.
Angenommen zu haben, das nackte ich, dann sind das die Reaktionen, die ich bekomme. Typisch für Menschen auf dem Autismus-Spektrum, ganz starkes Schwarz-Weiß-Denken. Das ist ja oder nein. Yes or no. Da gibt es kein Mittelding. Es gibt kein Drumrum-Gerede. Es wird nichts eingepackt in schöne, weiß ich nicht, Sätze. Das wäre ich, aber das ist nicht, das ist effektiv insofern, als dass ich den Inhalt gut kommunizieren kann, aber wenn ich Leute vor den Kopf stoße, dann hören sie mir ja nicht mehr zu. Wenn ich Leute einschüchtere, funktioniert ganz gut mit meinen Mitarbeitern, mit meinen Kunden weniger.
Ja, jetzt stelle ich mir gerade vor. Aber das wäre dann dein authentisches Ich, oder? Wenn wir von Authentizität reden, wäre das dein authentisches Ich?
Definitiv mein authentisches Ich, aber... Und hier ist der Knackpunkt. Meine Intention ist es nie, jemanden einzuschüchtern. Meine Intention ist es nicht, Leuten Angst zu machen. Und da kommen dann die Personas. Ganz stark fällt mir das auf, wenn ich mit anderen Frauen spreche, weil ich mich dann kleiner mache und meine Stimme höher geht und ich mich darauf konzentriere, ein extra Lächeln aufzusetzen, damit sie keine Angst vor mir haben.
Und das heißt jetzt, wenn du weißt, dass du, oder seit der Diagnose geht es darum zu sagen, okay, wie kann ich die Personas zurück in den Schrank hängen, trotzdem so kommunizieren, wie ich bin, ohne es mir zu Herzen zu nehmen, dass Leute es oder einen anderen Weg zu finden, ohne unbedingt komplett was drüber zu ziehen, ohne dass du gesehen wirst.
Ich glaube, der erste Schritt für mich ist, einfach ein viel stärkeres Bewusstsein zu schaffen, was ich tue. Weil diese ganzen Dinge, das ist ein Mittel zum Zweck, hat gut funktioniert, ist aber wahnsinnig anstrengend. Also das können sich Normalos schwer vorstellen, aber...
Darf man das noch sagen, ist die Frage.
Darf man wahrscheinlich nicht. Ich gebe zu, dass mir, auf Englisch würde ich sagen, not part of the neurodivergent community.
Oh.
Mir fehlt das englische Wort, mir fehlt das deutsche Wort.
Nicht Teil der neurodiversen Gesellschaft?
Ja, Untergruppe?
Vielleicht.
Minderheit?
Ja, vielleicht. Ich weiß es auch nicht, leider. Es tut mir leid.
Nein, das ist okay.
Sollte man wissen.
Geht einfach darum, ein Bewusstsein zu haben für das, was ich tue, für das, was passiert. Weil, Beispiel, ich hatte den Elternabend meines Sohnes und es ist eine amerikanische Mittelschule, 1300 Schüler. Elternabend sieht so aus, dass sämtliche Eltern aller Siebt- und Achtklässler innerhalb von 2 Stunden durch diese Schule gejagt werden. Du hast 10 Minuten in jedem Klassenzimmer, wo dir die Lehrer was erzählen. Dann rennst du mit den anderen Eltern ins nächste Klassenzimmer, wo dir die Lehrer wieder was erzählen. Ungefähr, weiß ich nicht. Du und 1000 andere Eltern. 2 Stunden. Und danach brauche ich einen Tag, um mich zu erholen. Weil das für mich so anstrengend ist. Es ist laut, es ist künstliches Licht und es sind so viele Leute. Hier ein bisschen Smalltalk, da ein bisschen Smalltalk, da sind andere Leute, da ist ein Elternteil, mit dem ich schon mal was zu tun hatte, da sind die Lehrer, denen ich zuhören muss, wo ich auch tatsächlich auch Notizen machen möchte. Es ist unendlich anstrengend. Unvorstellbar für jemanden, für den diese Dinge nicht anstrengend sind.
Oh doch, Elternabend ist auch für Menschen wie mich anstrengend, die gerne reden, aber ich kriege tatsächlich Energie aus Kommunikation. Das ist der Unterschied, glaube ich, auch. Einer der Unterschiede. Ich kriege wahnsinnig viel, es beflügelt mich.
Ja, ich brauche tatsächlich einen ganzen Tag, um mich von sowas zu erholen.
Und was machst du jetzt anders? Oder was würdest du jetzt anders machen? Oder ist es einfach nur zu sagen, okay, ich weiß jetzt, woran es liegt? Oder muss jetzt dein Mann gehen?
Nein. Es ist keine Entschuldigung für mich, zu sagen, okay, es fällt mir schwer, ich mache es halt nicht mehr. Das kommt für mich nicht in Frage. Was es mir ermöglicht, ist, es besser wahrzunehmen. Weil vorher, ich habe schon gemerkt, hey, ich bin angestrengt oder ich bin fertig oder ich habe keine Energie mehr. Aber ich wusste nicht, warum. Und ich habe mir gesagt, hey, du hast doch gar nichts gemacht. Du hast nichts gemacht. Warum bist du fertig? Du hast nicht das Recht, im Bett zu liegen. Du hast nicht das Recht, erschöpft zu sein. Du musst weitermachen. Und das führt natürlich irgendwann zum Burnout. In regelmäßigen Fällen. Das kann zu Depressionen führen, das kann zu, ja, also einfach Zusammenbrüche. Und das habe ich in der Vergangenheit regelmäßigst gehabt, wo ich dann einfach halt so lange weitergemacht habe, bis gar nichts mehr geht. Was dann sich bei mir mit mehreren Lungenentzündungen manifestiert hat, wenn mein Körper einfach gesagt hat, okay, es geht nicht mehr, es geht gar nichts mehr. Schluss. Oder in Depressionen oder in, also nicht schön, nicht gut. Und jetzt wissend, okay, Elternabend, wahnsinnig viele Leute, wahnsinnig laut, Sensory Overload. Am nächsten Tag bin ich super erschöpft. Und jetzt kann ich mir erlauben zu sagen, okay, daran liegt's. Alright, dann machen wir heute ein bisschen langsamer.
Das nimmt den Druck raus. Das ist ja auch ein Teil des Themas oder der Themen, die wir in diesem Podcast beleuchten wollen, Menschen, von denen wir sagen, okay, in ihrer Karriere, in deiner Karriere hast du es geschafft, doch, sonst wärt ihr nicht so erfolgreich, konstant es mit Menschen eben klicken zu lassen oder mit Menschen in Kontakt zu treten. Und du hast deinen individuellen Weg gefunden, trotz, nicht obwohl, sondern trotz deiner ganzen Schwierigkeiten mit dem Autismus oder auf dem Autismus-Spektrum. Was würdest du Menschen mit ähnlichen Situationen raten oder mit ähnlichen Eigenschaften oder die auch autistische Züge, darf man das sagen, autistische Züge haben oder autistisch sind oder andere Probleme, vielleicht aber auch einfach nur sehr, sehr schüchtern. Wie überwindet man das, um trotzdem in dem Beruf, den man auch immer hat, dann erfolgreich zu kommunizieren?
Schritt A ist ganz klar, man muss es einfach tun. Man muss es tun, man muss rausgehen, wenn man das will. Wenn man besser werden möchte, muss man es tun. Das ist der einzige Weg. Du kannst nicht zu Hause sitzen und an die Wand schauen und besser werden, darin mit neuen Leuten zu sprechen. Das funktioniert nicht. Aber was ich glaube, das sehr wichtig ist, dass man sich klar macht, was man will und warum man es will. Richtig. Was ist mein Ziel?
Warum möchte ich mit der Person in Kontakt treten?
Warum möchte ich? Und was erwarte ich mir aus diesem Kontakt? Mein Ehemann, sehr ähnlich wie du wahrscheinlich, ist extrem extrovertiert. Es gibt nichts Schöneres für ihn, als neue Leute zu treffen, sich mit denen zu unterhalten, neue Dinge zu lernen. Der kommt nach einem Abend von einem Networking-Event nach Hause und fühlt sich super. Das ist etwas, das ist für mich nicht, da werde ich nie hinkommen. Ich bin mir völlig klar, dass das etwas ist, das ich nie erreichen werde. Muss ich aber auch nicht.
Holst du die Hilfe extern dafür oder wie machst du es? Abgesehen von den Strategien, ja, und für deinen Umgang mit anderen.
Naja, was wir oder was viele Menschen auf dem Autismus-Spektrum tun und was ich sicherlich auch tue, ist, wir kopieren. Wir beobachten, wie andere kommunizieren und übernehmen diese Dinge. Also ich habe unendlich viel gelernt von Menschen in meinem Umkreis, die kommunikativ sehr gut sind. Ich habe definitiv von dir gelernt, Jenny, wie du Dinge sagst, wie du auf Leute zugehst, wie du Dinge verpackst. Und das, diese Dinge schauen wir an oder schaue ich an, beobachte ich, merke mir. Experimentell werde ich sie dann in Kommunikation verwenden. Wenn es funktioniert, wird ins Skript übernommen.
Das ist richtig strategisch, klingt das.
Oh, es ist total strategisch. Es ist mit enorm viel bewusstem, es sind Dinge, die für die meisten Menschen unterbewusst laufen, die bei mir nur funktionieren, wenn ich ganz bewusst.
Ich finde, es macht unglaublich Hoffnung, auch wenn man dir zuhört, weil es gerade auch eben für junge Menschen, die vielleicht am Anfang ihrer Karriere stehen und denken, oh Gott, was soll ich nur machen? Ich habe unglaubliche Scheu davor, mit anderen in Kontakt zu treten. Ich weiß noch nicht, wohin meine Reise geht. Wir haben, wie gesagt, was ganz anderes studiert als das, was wir heute beide machen. Und wer hätte gedacht, wie gesagt, dass Palm Beach Catering dir einmal gehört, zusammen mit deinem Mann, und dass du das mit diesen verschiedenen Situationen und gerade in dieser Welt, in der ihr euch bewegt, die für uns oder für viele von uns ja extrem fremd ist auch. Ich habe einige Fotos von euren Events gesehen, allein die Poolaufbauten und Zeltaufbauten finde ich schon mirakulös und denke, oder die Kinderpartys, die teurer sind als manche Hochzeiten, die einige Leute hier planen, oder um ein Vielfaches teurer sind. Das finde ich sehr, sehr positiv und macht Hoffnung für viele.
Also ich glaube, das Wichtigste ist ein grundlegendes Selbstbewusstsein, wenn man kommuniziert. Wenn ich mir nicht sicher bin in dem, was ich vermitteln möchte, dann wie kann mein Gegenüber sich sicher sein, dass das funktionieren wird? Besonders im Kundenkontakt, selbstverständlich. Ich meine, wenn mir jemand eine Viertelmillion Dollar gibt, damit ich das Event so mache, dass alle Freunde, Bekannten und die Presse begeistert sind, dann möchten die für ihre Viertelmillion Dollar aber auch sicher sein, dass ich ihnen bringe, was sie erwarten. Und wenn ich unsicher bin, oder ihnen das Gefühl gebe, dass ich unsicher bin, wie können sie mir dann vertrauen?
Eine letzte Frage hätte ich noch, die brannte mir am Anfang auf der Zunge, als du beschrieben hast, quasi nicht Kommunikation, die kein Ziel hat, fällt dir schwerer oder ist dir schwerer gefallen als Kommunikation mit Ziel. Jetzt, wenn du sagst, dein Mann ist so extrovertiert und ist auf jedem, tanzt gerne auf jeder Party, als ihr euch kennengelernt habt, muss das ja für dich unglaublich schräg gewesen sein, weil Flirten oder sich kennenlernen die ersten paar Male, hat ja eigentlich erstmal in deiner Welt wahrscheinlich kein großes Ziel gehabt. Das ist ja nicht, hol mir die drei Flaschen aus dem Keller. Also kann auch sein, aber es ist jetzt nicht unbedingt, geh, hol, mach. Sondern darf ich kurz aus dem Nähkästchen, also wenn du darüber was sagen möchtest, aber wie war das dann? Wie hat er das hingekriegt oder wie habt ihr euch gefunden? Also das finde ich noch spannend. Wie haben sich zwei Menschen, die so unterschiedlich kommunizieren, sich dann auf der Ebene gefunden? Was fand da statt, dass ihr beide dann gesagt habt, okay, ihr kommuniziert offensichtlich so, dass ihr jetzt seit 2010 verheiratet seid?
Wir sind, verheiratet sind wir seit 2012, aber wir sind seit 18 Jahren zusammen. Naja gut, unsere Geschichte ist speziell. Wir haben uns ja nicht, in der Disco kennengelernt oder über Online-Dating. Wir kennen uns, seit ich 14 bin. Und die Situation, in der wir uns gefunden haben, war relativ speziell. Da es tatsächlich quasi das Totenbett seiner Mutter war, mit der ich gut befreundet war. Ich glaube, warum es zwischen uns beiden geklickt hat, trotz unserer großen persönlichen Unterschiede ist, wir sind starke Persönlichkeiten. Und in einer Situation, in der rund um uns rum alles tragisch und in Tränen aufgelöst und schwierig war, waren wir die beiden, die trotz allem diejenigen waren, die Entscheidungen treffen konnten, die die Gesamtsituation gesehen haben, die versucht haben, das Ganze für alle tragbar zu machen. Und das führt einen Extremsituationen führen einen schneller zusammen.
Dann war doch wieder das Ziel, ne?
Da war die Kommunikation hatte ein Ziel und es war in keinster Weise irgendwie, ja, Flirten, Unsinniges. Hätte ich nicht mal, um Gottes Willen, du kannst mit mir flirten.
Du merkst es gar nicht.
Ich merk's gar nicht. Ich so, was willst du von mir?
Hat mich unglaublich gefreut. Vielen, vielen Dank. Ja, und ich fand es wahnsinnig spannend und inspirierend und hoffe, dass wir uns bald wieder hören, auch auf diesem Wege. Und wünsche euch mit Palm Beach Catering unglaublich viel Erfolg und viele weitere unfassbare 1001-Nacht-Partys.
Vielen Dank, Jenny.
Das war wieder eine weitere Folge von Make It Click, der Podcast. Wenn es euch gefallen hat, einfach followen und wieder einschalten. Immer dienstags. Let's make it click.